Hier ist Großstadtradio. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Großstadtradio-Podcast-Reihe aus Pankow, dem bevölkerungsreichsten Bezirk Berlins. Knapp 425.000 Menschen leben hier auf gut 100 Quadratkilometern. Zum Vergleich, der Tiergarten in Berlin hat eine Fläche von ca. 2 Quadratkilometern. Pankow ist also fast 50 Mal so groß wie der Tiergarten. Ich bin übrigens Mia und gemeinsam mit meinem Reporterkollegen Joachim nehmen wir dich nun mit auf eine auditive Reise, in der wir uns auf die Situation von Frauen in diesem Bezirk fokussieren. Denn unter der Bevölkerung hier sind ganz besonders viele Familien und viele alleinerziehende Frauen und Männer zu finden. Die neuesten Zahlen des Bezirksamts Pankow besagen, dass rund 13% aller Berliner Familien in Pankow leben, was fast 50.000 Familien entspricht. Zudem ist Pankow neben Mitte der geburtenreichste Bezirk Berlins. Pankow, zu dem auch der Szene-Kiez Prenzlauer Berg gehört, ist auch bei NeuberlinerInnen mit Kindern als Zuzugsgebiet sehr beliebt. Die gerechte Verteilung der Familien-Care-Arbeit zwischen den Geschlechtern und für Alleinerziehende ist deshalb ein zentrales lokalpolitisches Thema, das in Debatten und Beschlüssen der Bezirksverordnetenversammlung BVV Pankow und vieler lokalpolitisch aktiver Initiativen und Einrichtungen aufgegriffen und behandelt wird. Wir wollen nun in dieser Reportagereihe unseren Fokus auf die Frauen Pankows legen, die gerechte Verteilung der Care-Arbeit beleuchten, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit zum Thema machen, indem wir dir Vereine, Initiativen und Einrichtungen vorstellen werden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, für die Frauen dieses Bezirks da zu sein und ihre Lebensrealität zu verbessern. Wir wollen über bestehende Strukturen, Herausforderungen und inspirierende Ansätze sprechen, die den Alltag von Frauen in Pankow prägen. Dieser Podcast ist auf 12 Episoden angelegt. Monat für Monat wirst du nun hier bei uns auf Großstadtradio die Gelegenheit haben, immer tiefer in dieses Thema einzutauchen. Unsere Reise beginnt im Frauenzentrum Paula Panke, einem Ort der Begegnung und des Empowerments, der seit der über 3 Jahrzehnte langen Geschichte Frauen unterstützt und inspiriert. Hier treffen wir Nadja Bungart, die stellvertretende Projektleitung, und Astrid Landero, die ehemalige Projektleitung, die uns mehr über die Arbeit des Zentrums, seine Geschichte und seine Rolle im Bezirk erzählen werden. Das Frauenzentrum wurde 1990 in einer Zeit großer gesellschaftlicher Umbrüche gegründet. Es will seitdem ein zentraler Ort für Beratung, Gemeinschaft und Vernetzung sein, ein sicherer Hafen für diejenigen, die in den verschiedensten Lebenssituationen Unterstützung suchen. Nadja und Astrid, schön, dass ihr hier seid.
Ja, wir freuen uns auch sehr.
Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Vielen Dank.
Astrid, ich nehme mich gleich mal zu dir, weil ich habe auf eurer Homepage gelesen, dass es eben diesen rebellischen Geist gibt, aus dem heraus das Frauenzentrum entstanden ist. Kannst du dich da noch dran zurückerinnern? Ich habe gerade vorhin auch gehört, du warst ja damals auch dabei, als das Frauenzentrum gegründet wurde, richtig?
Ja, bei den Ursprüngen hier in Pankow, wo ich damals gelebt habe. Ich bin ja dann weggezogen. Ja, und es gab halt so wie im gesamten Gebiet der ehemaligen DDR so ab Mitte der 80er Jahre unabhängige Frauengruppen. Ja. Das waren so lose, informelle Gruppen, die sich aus unterschiedlichen Frauen zusammengesetzt haben, die unterschiedliche politische Ansätze hatten. Und der Hintergrund war einfach eine große Unzufriedenheit mit dem, was Frauenpolitik war in der DDR. Und wir fanden uns als die Frauengeneration von damals, also mehrheitlich natürlich junge Intellektuelle, nicht wieder gespiegelt, ja, weil das offizielle Familienbild war halt so für uns sehr konservativ, ne? Mama, Papa, 2 Kinder. Und wir haben damals schon, wie das sich für Pionierinnen gehört, gesagt, Familie ist mehr und Lebensentwürfe sind viel vielfältiger und die vertreten wir auch. Wir hatten in Ostberlin ja die höchste Quote von Alleinerziehenden, ich glaube weltweit. Es waren, glaube ich, fast 90% aller Kinder wurden damals am Ende der DDR von Alleinerziehenden großgezogen. Da waren Partner manchmal auch da, so war das nicht. Aber es war eine große Heiratsunlust in den 80er Jahren, warum auch immer. Ja, also jedenfalls gab es genügend Gründe, sich zu treffen. Das fand an Küchentischen statt. Hier in Pankow kann ich mich sehr gut erinnern. Da waren Frauen, die mit Männern verheiratet waren, die nicht aus der DDR stammten. Da waren Frauen, die lesbisch waren. Da waren Frauen, die keine Kinder wollten. Da waren Frauen, die 5 Kinder hatten. Da waren Frauen, die einen kirchlichen Bezug hatten. Da waren Frauen, die Angst hatten vor kriegerischen Auseinandersetzungen, also gegen Militarisierung der DDR waren. Also die unterschiedlichsten politischen Ansätze. Und man hat zusammen diskutiert und eigentlich ging es darum, was können wir uns als Alternative, vor allem gleichstellungspolitisch, für in der DDR vorstellen. Es ging nicht darum, die DDR abzuschaffen damals. So, und das kulminierte dann alles in dieser Wendezeit, wo also Frauen auch hier in Pankow sozusagen tragend mit bei den Demonstrationen waren. Und als es dann der wunderbare Fakt, den man sich heute nicht mehr vorstellen kann, alle gesellschaftlichen Organisationen lösten sich ja auf 1989, 90. Und wir hatten ja einen unglaublichen Leerstand. Ja? Also es gab ja eine Gesellschaft für Sport und Technik, FDGB, FDJ. Die waren ja plötzlich dann alle weg und hinterließen sozusagen Freiräume im besten Sinne des Wortes. Und wir haben dann gleich 1990 oder Ende 89 einen Freiraum gefunden, ehemalige Räume der GST waren das, glaube ich, Gesellschaft für Sport und Technik. Aber auch es gab Räume vom DFD, diesen DDR-Frauenverband. Ja, und da sind wir rein, nicht nur wir hier in Pankow, sondern berlinweit, ostberlinweit, die Freiräume nutzend und haben dann angefangen, also ohne Personal, alle nebenbei, ehrenamtlich, Angebote zu entwickeln. Und richtig geboomt hat es dann, als Deutsche Einheit kam, Massenentlassungen, vor allem von Frauen, wo wir dann Rechtsberatung angeboten haben und sich das dann so langsam professionalisiert hat und wir dann auch Finanzierungen bekamen. Das war ein weiter und steiniger Weg. Und er war natürlich insofern spannend, weil wir ja hier die Westberlinerinnen an unserer Seite hatten, wo positiv war, dass sie uns mit Rat und Tat zur Seite stehen konnten. Es gab ja in Westberlin Frauenprojekte schon seit den 70er Jahren. Die haben uns also unterstützt, aber es gab, darf man auch nicht unterschätzen, viel Konkurrenz, weil viele gesagt haben, jetzt kommen die auch noch dazu, die Finanzierung reicht schon nicht für uns, jetzt kommen die im Osten auch noch. Das betraf vor allem migrantische Projekte, die gesagt haben, ja, wir kriegen immer weniger oder nicht ausreichend und die im Osten kriegen jetzt so viel. Also es war auch ein sehr konfliktreicher Weg. Wenn ich das heute sehe, ist das ja doch ziemlich viel Gemeinsamkeit entstanden und da spielt das gar keine Rolle mehr, ob das jetzt Pankow ist oder Reinickendorf. Das ist auch schön mitzubekommen, dass sich das geändert hat. Aber es waren aufregende Jahre, kann ich nur sagen, und viel gelernt. Wie gesagt, wir wussten das ja nicht. Wie gründet man einen Verein zum Beispiel? Ja? Keine Ahnung. Viele Sachen, komplett neues Rechtssystem über Nacht, neues Sozialsystem, neues Geld. Also das war ja alles praktisch in einer Nacht, alles anders. Wir haben immer gesagt, wir sind Migrantinnen geworden, ohne dass wir das Land gewechselt haben. Ja? Wir sind früh aufgewacht in einem anderen Land. Die Sprache war noch einigermaßen die gleiche. Und dabei Frauen zu unterstützen, diese Veränderungen anzunehmen und was draus zu machen, das war so unser Ziel. Also von dem Protest Ende der 80er Jahre und so gegen, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, mussten wir dann Gestalterin werden.
Und das ist ja auch schon eine beachtliche Leistung, wenn man sich jetzt die Geschichte von damals so anhört und sich die Arbeit von heute anschaut, wie ihr das geschafft habt, auch über die letzten 30 Jahre da einfach auch so eine Kontinuität zu erhalten und vor allen Dingen auch weiterhin für die Frauen da zu sein. Nadja, um jetzt vielleicht auch direkt den Bogen dahin zu spannen, was würdest du sagen, was ist das Geheimnis dieses rebellischen Geistes, der ja bis heute, wenn ich das richtig beurteilen kann, bei euch mitschwingt, richtig?
Das ist eine gute Frage und gar nicht so leicht zu beantworten, aber vielleicht so im Großen immer am Puls der Zeit sein, was für uns heißt, auch immer mit den jüngsten Feministinnen zusammenzuarbeiten. Also wir haben tatsächlich auch mal ganz junge Frauen im Team, die sich feministisch engagieren und versuchen, die Generation zu verbinden. Und wir sind ja wirklich ein Ort, der halt die Türen offen hat, wo die Leute einfach reinkommen können, ohne dass es erstmal Geld kostet. Davon gibt es ja immer weniger. Und wir versuchen, diese Impulse von außen aufzunehmen. Also wir haben zum Beispiel diese Woche das erste Mal eine Mutsprechstunde. Da kam eine junge Frau zu uns, sie meinte, sie möchte gerne was machen zum Thema Mut, weil sie halt diese vielen Krisen bemerkt und sie will die Leute motivieren. Und das nehmen wir einfach auf und wir versuchen auch ganz viel mit Leuten hier aus dem Bezirk zusammenzuarbeiten, sogar mit der evangelischen Kirchengemeinde hier in Pankow. Da ist der Pfarrer jetzt leider weggegangen und die hatten in ihrer Stellenausschreibung geschrieben, bitte diese Person, die diese Fahrstelle annimmt, muss mit dem Frauenzentrum Paula Panke zusammenarbeiten, ne? Weil das eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit war im Sinne von, dass da unsere Theatergruppe da eine Aufführung gemacht hat. Und das ist vielleicht so der Kontext. Also das ist ziemlich breit gefächert, weil wir nicht nur lokal, sondern auch berlinweit und zum Teil auch international agieren. Also wir hatten zum Beispiel dieses Jahr Besucherinnen auch von der, die kam über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der GIZ, aus der MENA-Region, alles Feministinnen aus verschiedenen Nahostländern, haben sich hier über unsere Arbeit informiert. Und das, finde ich, sind immer wieder so Sachen, die wir aufgreifen, Impulse, die wir in unserer Arbeit neben diesem Alltäglichen mit aufnehmen.
Also ich höre auch daraus, dass das Netzwerk und die Community bei euch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, richtig? Wie würdest du das Netzwerk hier so wirklich, um in Pankow zu bleiben, beschreiben? Ist das sehr empowernd? Ist das sehr unterstützend? Ist man füreinander da? Wie kann ich mir das vorstellen? Im feministischen Kreise sozusagen.
Also wir haben natürlich erstmal unser Team, das feministisch ist. Also vielleicht nochmal, um so ein bisschen über den Verein auch zu erzählen. Also wir haben 10 Kolleginnen, die hier festangestellt arbeiten. Und der Verein heißt ja Paula Panke und der Verein hat 3 Projekte. Also das Frauenzentrum hier in Pankow, dann den Frauenladen in Weißensee, das ist ein kleineres Kiezprojekt, und natürlich die Zufluchtswohnung. Also wir haben inzwischen 3 Zufluchtswohnungen, um für von Gewalt betroffene Frauen zu betreuen. Und wenn du vom Netzwerk sprichst, da gehört dann natürlich auch die Frauen, die in dem Verein selbst drin sind, dazu, die uns zum Teil unterstützen. Und wir haben ein relativ großes Gruppenangebot. Das sind zum großen Teil Ehrenamtliche, die das anleiten. Also wo ich vorhin schon gesagt habe, die kommen dann auf uns zu und wollen irgendwas machen. Es gibt zum Beispiel einen Redeclub, es gibt ein Gruppenfinanzwissen für Frauen und sowas. Das ist das Netzwerk. Und dann kommt natürlich auf lokaler Ebene noch ein Arbeitskreis dazu, der vom Bezirksamt, also eigentlich von der Gleichstellungsbeauftragten, die Stelle ist im Moment allerdings nicht besetzt, betreut wird. Der nennt sich feministisch, intersektional-feministischer Arbeitskreis, also haben wir uns gerade umbenannt, deswegen so ein bisschen der Stolper bei dem Namen.
Kannst du da vielleicht kurz für unsere HörerInnenschaft drauf eingehen, was intersektionaler Feminismus oder was so ein intersektional-feministischen Arbeitskreis ausmacht?
Das kann ich gerne machen. Und zwar hieß der vorher nur Arbeitskreis für Frauenprojekte. Und da fühlten sich viele nicht davon abgeholt, weil es eben nicht nur um Organisationen ging, die sich um Frauen kümmerte, sondern es waren halt auch queere Menschen dabei, die sich jetzt vielleicht gar nicht so definieren würden. Und es sind halt auch feministische Männer nicht mit gemeint und es sind bestimmte Organisationen einfach nicht mit gemeint. Und wir wollten das ein bisschen breiter fassen. Und dieser Begriff intersektional umfasst ja diese Vielfachdiskriminierung, die marginalisierte Menschen in unserer Gesellschaft erfahren, also nicht nur Menschen, die sich halt als Frauen definieren, sondern vielleicht auch Menschen, die migrantisch sind, die es geht um dekoloniale Themen, also sind sehr viele Organisationen inzwischen in Pankow, die sich genau aus diesen Kreisen gegründet haben, die auch in diesem Arbeitskreis aktiv sind und deswegen kam diese Umbenennung allen mehr entgegen und alle fühlten sich irgendwie mehr damit abgeholt.
Astrid, um vielleicht auch mal noch so ein bisschen vielleicht auch auf dein Schaffenswerk, dein berufliches hier innerhalb von Paula Panke zurückzublicken. Was waren denn so die Ziele, die Visionen, die du ganz persönlich auch hattest? Was waren Themen, die du ganz konkret vorantreiben wolltest? Und wie würdest du sagen, hat sich das jetzt auch bis heute entwickelt?
Also entwickelt hat es sich ganz großartig, mehr als ich jemals gehofft hätte. Und meine Themen waren im Prinzip auch ein bisschen fußend aus der Vergangenheit und aus dieser DDR-Geschichte. Also ich habe ja Pankow, weil ich auch hier gelebt habe, immer als zwar einen sehr intellektuellen und geistreichen und geistvollen Bezirk wahrgenommen, aber total langweilig, weil es sozusagen außer Deutsch oder Berlinerisch hat man hier keine Sprache gehört. Und als ich hier anfing bei Paula, war das bei Paula auch ein bisschen so. Also der Paula Panke Besucherinnen und Mitarbeiterinnen waren im Wesentlichen weiß, ja. Und das habe ich zumindest in Ansätzen ein bisschen geknackt. bei Einstein.
Darf ich fragen, warum war dir das wichtig?
Ja, weil die Welt sich einfach verändert hat und weil Gott sei Dank dieses Pankow aus seinem Dornröschenschlaf erwacht ist. Wir hatten ja dann Zuzug aus der ganzen Welt, der ja bis heute anhält, junge Familien aus aller Welt, aus allen Kontinenten. Und wir haben zum Beispiel, habe ich festgestellt, dass die größte Gruppe der Einwanderinnen in Pankow aus Polen stammen. Und haben uns dann mit polnischen Organisationen, die sich hier ansässig gemacht haben, zusammengetan. Also wir haben das einfach aufgemischt und es ist wirklich nicht nur intersektional, das ist dann in eurer Zeit, sondern erstmal ein bisschen international und interkulturell, ja. Und zum Beispiel dieser Arbeitskreis, von dem Nadja jetzt gesprochen hat, der jetzt, wie heißt der, feministischer?
Intersektional,
genau. Der hieß damals Arbeitskreis Pankower Frauenprojekt. Der war komplett weiß, ja. Und da saßen also... Ja, und der ist in meiner Zeit völlig, also ich glaube, wir sind jetzt richtig in der Minderheit sozusagen, die weißen Frauen und die Urpankorin, sondern da haben im Prinzip Latinas jetzt das Sagen. Da gibt es eine Organisation, Mamis in Movimiento, feministische Frauen aus ganz Lateinamerika, polnische Frauen. Und die haben den Verein vor allem, diese Organisation auch ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf geweckt, ja, weil das sind ja alles sozusagen Effekte, dass da, wo sich was festgefahren hat, dann kommt was von außen in Anstoß und dann wird was in Frage gestellt und dann kommt wieder Leben in die Bude und auch eine andere Art von Feminismus als den wir hier in Mitteleuropa kennen. Ja, in meiner Zeit, also das war eines der Sachen, die hatte ich mir auf die Agenda geschrieben, als ich hier angefangen habe und das hat auch funktioniert, aber eben nicht künstlich, sondern weil sich das alles verändert hat, weil Pankow auch so interkultureller und bunter und farbiger wurde. Ja? So, dann eine zweite Sache, also dass man sozusagen Möglichkeiten, Grundlagen schaffen muss, dass Frauen voll berufstätig sind. Ja? Darum ging es in der DDR, da fehlten immer die Kita-Plätze und so. Und das war natürlich hier auch so, noch dazu in den 90er und 2000er Jahren, wo viele Frauen in flexiblen Arbeitszeiten tätig sein mussten und die teilweise keine Jobangebote nutzen konnten oder nicht angehen konnten, weil sie keine Kinderbetreuung hatten. Und da haben wir so ein Projekt flexibler Kinderbetreuung aus der Taufe gehoben, hier bei Paula Panke, was berlinweit, eigentlich deutschlandweit gestrahlt hat. Wir hatten hier 20 bis 30 Frauen angestellt, ältere Frauen, die mit geförderten Stellen kleine Kinder betreut haben, sie früh in die Kita gebracht haben, nachmittags abgeholt haben, familiennah waren, hatten also Schlüssel für die Haushalte der jeweiligen Familien, gehörten quasi zur Familie. Das war total erfolgreich, das Projekt, ja, und wurde 6 Jahre, glaube ich, gefördert, auch von Jobcenter und Senat und Bezirksamt. Die Frauen hatten Arbeit und die jungen Frauen konnten eben arbeiten gehen. Von der Opernsängerin bis zur Straßenfahrerin, sage ich mal. So, dann zeichnete sich's ab, dieser öffentliche Beschäftigungssektor wird abgebaut, das wird also nicht mehr finanziert. Und ich habe mich dann verabschiedet, weil sich daraus neue Sachen ergeben haben, die dann sozusagen auf festeren Beinen standen. Dass einige Unternehmen auch so eine flexible Kinderbetreuung dann angeboten haben. Also wir haben etwas angeregt, was bis heute Bestand hat. Und ich war im Grunde genommen auch froh, weil ich wollte nicht, dass Paula Panke als Frauenzentrum dauerhaft immer nur mit flexibler Kinderbetreuung sozusagen imaginiert wird, ja, weil wir viel mehr ja sind. Und haben uns dann davon verabschiedet und haben den Aufbruch gewagt wieder zu neuen Themen, haben danach Jahresthemen gearbeitet, die alle feministisch waren, wo wir gesagt haben, wir brauchen mehr politische Bildung, wir brauchen Demokratiebildung, wir müssen reingehen in die Gesellschaft und wurden dann auch zum Lieblingshassobjekt einer Partei, die sich für was Alternatives hält. Und wir haben ihnen mehrfach kundgetan, dass sie das nicht sind. Also es gab hier öffentliche Anfeindungen von den Jungs und sind ja meistens Jungs hier in Pankow. Und wir haben dann sehr widerständig sozusagen Paroli geboten mit anderen. Das hat damals sehr viel, also Öffentlichkeit hervorgerufen. Es sind neue.
Da ist er wieder, der rebellische Geist.
Ja, genau. Da sind dann auch Bündnisse draus hervorgegangen, die bis heute Bestand haben. Pankower Frauen gegen Rechts und viele andere. Ja, und da haben wir uns parlamentarische Anfragen dieser Jungs eingehandelt. Aber das war eine Zeit, wo also nochmal so ein Politisierungsschub durch die Reihen ging. Und wir hatten hier eine Party von allen, die sich irgendwie dagegen stellen. Ja, was wir auch nicht wussten, das ganze Haus hat dann mit Plakaten kundgetan, so leben wir, bunt, vielfältig, allein zusammen, bla bla bla. Also unsere modernen Vorstellungen von Zusammenleben kundgetan. Und hier hat sich halb Pankow versammelt bei einer großen antifaschistischen Party. Also das war halt immer sozusagen eingegraben in die Biografie von Paula Panke, politisch Stellung zu nehmen, also für Gerechtigkeit, für Demokratie, für Offenheit, für Vielfalt, also auch aus der Geschichte, woher wir kommen, ja, weil das ja in der DDR nur auch nicht unbedingt so gegeben war, fühlen wir uns dem verpflichtet. Und es ist bis heute wird für meine Begriffe hervorragend fortgeführt. Also das ist traumhaft, ja, mit diesem Team jetzt auch von viel jüngeren Frauen, eine andere Generation, dass hier so viele Menschen aus aller Welt sich als Beschäftigte völlig heimisch oder verbunden fühlen oder als Besucherin, das ist schon großartig. Und die Angebote sind eben wirklich modern und politisch. Und das ist nicht überall so bei solchen Projekten, dass so ein Politikanspruch dahinter steht. Manche gefallen sich dann auch so in sozialarbeiterischem Kontext ausschließlich. Aber das ist für uns alles, hängt mit politischen Entwicklungen zu tun. Und jetzt in der Zeit, die jetzt angebrochen ist und nach den Wahlen, Bundestagswahlen in Deutschland, werden wir mal sehen. Also da bin ich ziemlich sicher, dass Paula Panke auch gut gerüstet ist, hier wieder Ständigkeit an den Tag zu legen. Denn das ist das, was wir sehr gut können, rebellisch sein.
Dem kann ich nur zustimmen. Wir waren jetzt am Sonntag auch wieder alle zusammen, Astrid natürlich auch mit dabei, beim Flintermarsch. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo es halt um Rechte einfach die Gleichstellung geht, halt für alle Geschlechter, vor allem auch für die Flinterpersonen. Also ich sage jetzt nochmal.
Kannst du ganz kurz Flinter auch noch erwähnen, beziehungsweise erklären?
Ich kenne es. Also wir wollen diesen Begriff einführen. Also das steht halt für Frauen, Lesben, Inter, Nonbinäre, Trans- und Agender-Personen mit Sternchen. Also für alle, die halt sich da irgendwie auch noch zugehörig fühlen oder nicht cis-männlich fühlen, dass die halt weiterhin Schutzräume brauchen, dass deren Rechte durchgesetzt werden müssen. Aber was ich eigentlich in dem Zusammenhang erzählen wollte, ist, dass anknüpfend an das, was Astrid erzählt hat. Wir sind halt auch in bundesweiten Bündnissen aktiv. Es gibt zum Beispiel dieses Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, da sind wir mit dabei. Die haben diesen Flintermarsch auch mit unterstützt und haben sich sehr stark im letzten Jahr eingesetzt für die Abschaffung von Paragraph 218. Und wir haben zusammen Aktionen geplant. Wir hatten zum Beispiel dann eine Postkartenaktion, wo wir Postkarten gedruckt haben, Unterschriften mitgesammelt haben, die dann direkt an den Bundeskanzler übergeben wurden. Wir haben direkt an Abgeordnete geschrieben, um denen nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig das halt für Flinterpersonen ist, dass sie eben nicht von diesen Paragraphen bedroht werden, sondern dass sie eine ordentliche medizinische Betreuung und natürlich eine Selbstbestimmung erhalten. Das sind so Themen, wo wir nach wie vor politisch sind und natürlich auch in diesem Bereich der Antigewaltarbeit, der total wichtig ist. Also da haben wir im letzten Jahr einen großen Empfang gemacht, auch im Rathaus, da war Astrid dabei und sogar noch ihre Vorgängerin, die Helga Adler, die auch noch hier in Pankow wohnt. Und wir haben auch ein Interview mit ihr gemacht, aber das ist noch nicht online. Also wir haben sie interviewt. Es gibt aber einen Text auf unserer Webseite und da haben wir praktisch darüber gesprochen, 30 Jahre Zufluchtswohnungen bei Paula Panke und warum das so wichtig ist, gerade auch für Menschen, die halt eine Behinderung haben, Schutzräume zur Verfügung zu stellen, weil die ja noch mal mehr von Gewalt betroffen sind als Flinterpersonen. Wir haben zum Beispiel zwei Wohnungen, die ausgestattet sind, speziell für taube Flinterpersonen und jetzt die dritte Wohnung, die jetzt eröffnet wird, die ist rollstuhlgerecht eingerichtet worden, was uns natürlich auch immer sehr viel Kraft kostet. Aber wir haben da zum Glück auch Unterstützung, also auch von Senatsseite, von denen wir auch gefördert werden, über diesen Topf aus der Istanbul-Konvention, also dieser Menschenrechtskonvention, die jetzt wozu sich ja die Bundesrepublik auch verpflichtet hat. Und wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht mit der neuen Regierung. Wir haben den Eindruck im Moment, dass unsere Arbeit sehr stark unterstützt wird. Und ich glaube, was halt was Besonderes ist bei Paula Panke, ist, dass wir halt dieses Verbinden, also diese einerseits Anti-Gewaltarbeit und dann aber auch die Integration im Sinne von, früher hat man es genannt, soziokulturelle Themen, aber wir haben ja hier dieses Zentrum, wo die Frauen herkommen können, wo sie sich in, also so Unterstützung in Beratung bekommen oder auch einfach sich in einer Gruppe engagieren können, Bildungsthemen aufnehmen können, also dieses niedrigschwellige Annehmen von weiteren Angeboten, um sich in einem gewaltfreien, selbstständigen Leben besser orientieren zu können.
Und um noch einmal auf das Thema Gewalt und die Unterstützung, die ihr dahingehend leistet, wenn Frauen von Gewalt betroffen sind, was gibt es da für konkrete Angebote? Wir haben von den Wohnungen schon gehört, aber was passiert darüber hinaus?
Also wir haben ja hier diese verschiedenen Beratungsangebote erstmal. Also wir haben eine Rechtsberatung, da kommt einmal in der Woche eine Anwältin her, die sich in dem Bereich auch sehr gut auskennt. Da können Frauen einfach ohne Termin kostenfrei hierher kommen und sich erstmal so eine Erstberatung holen. Und wir haben halt drei Sozialarbeiterinnen, wenn jetzt eine Frau von Gewalt betroffen ist, dass sie halt hier sofort eine Beratung bekommen kann. Wenn es sehr akut ist, verweisen wir natürlich immer an die BIG-Hotline, die halt berlinweit als Erstansprechpartner zur Verfügung steht und auch alle Schutzplätze verwaltet. Und wir haben auch eine psychosoziale Beratung. Das ist wichtig, weil viele Frauen gar nicht wissen, dass sie von, oder Flinterpersonen nicht wissen, dass sie von Gewalt betroffen sind, weil Gewalt fängt viel früher an als bei blauen Flecken im Gesicht, wo man sieht, das ist halt häufig sowas wie finanzielle Gewalt. Der Partner verbietet Kontakte zu Freunden, zu Familie oder versucht, die einzuschränken. Also diese ganzen beschneidenden Aktionen, die es geben kann, diese beschränkenden, gehören schon in diesen Gewaltbereich. Und das kriegen wir zum Beispiel mit, wenn die in unsere Gruppen kommen, dass dann die Gruppenleiterin merkt, ah, mit der Frau ist irgendwas, dass die konkret sofort niedrigschwellig ins Gespräch kommen und Hilfe anbieten können, bis hin dann zu einem speziellen Gespräch oder vielleicht sogar zu einem Schutzplatz, ne? Also die Wohnungen bei uns, die werden wie in einer WG vergeben, ne? Also es ist jetzt kein Frauenhaus, sondern das ist sozusagen so ein zweite Stufe-Modell, wo dann meistens Frauen, die schon im Frauenhaus sind, schon einen etwas längerfristigeren Platz bekommen für sich und ihre Kinder, wo sie erstmal unterkommen können, also anonym.
Und was würdet ihr sagen, wo liegen aktuell so die größten Herausforderungen in der Arbeit? Vielleicht, Astrid, kannst du das auch so ein bisschen mit der Perspektive aus der Vergangenheit heraus beantworten? Wie würdest du sagen, kann man jetzt mit den aktuellen Geschehnissen maximal konstruktiv umgehen? Was sind so deine Erfahrungen dazu?
Also eine Ergänzung vielleicht noch zu dem, was Nadja gesagt hat, dieser Anti-Gewalt-Problematik oder dass wir so eine Gewalt haben in der Gesellschaft und vor allem eine geschlechterspezifische Gewalt. Also da besteht das Verdienst auch unter anderem darin, im Unterschied, wenn ich mich erinnere, vor 30 oder 25 Jahren, dass das Thema öffentlich gemacht wird. Also damit fängt es ja an, dass es enttabuisiert wird, dass gesagt wird, das gibt es, das geht durch alle sozialen Schichten, ja, was ja einige auch bestreiten und auch durch alle Herkunftsgruppen, ganz egal, ob der Mann aus Bayern ist oder aus Damaskus. Also damit fängt es erstmal an, dass man das öffentlich macht. Und ich finde, da ist unvorstellbar viel passiert. Ja? Also dass wir zum Beispiel den 25. November ja haben, den Internationalen Tag des Kampfes gegen Gewalt, das ist ja schon wirklich so ein gesellschaftliches Ereignis in solchen Städten wie in Berlin. Oder ich war dieses Jahr zufällig in München, wo da überall Plakate hängen. Da ist so viel passiert. Und wenn du fragst, worin die aktuellen Anforderungen stehen oder was ich mir so denke für die Zukunft unter diesen veränderten Bedingungen, die wir ja jetzt weltweit haben, durch die vielen Krisen, durch die wir durchgeschlittert sind, glaube ich, man muss sich auch wieder besinnen, was auf der Erfolgs-, auf der Habenliste steht. Ja? Also was wir erreicht haben, auch in historisch kurzer Zeit. Weil sonst wird man ja ganz schnell missmutig und auch völlig depressiv, wenn man so in diese Welt jetzt schaut. Dann sagt, also es ist uns ja gelungen, innerhalb von kurzer Zeit Themen zu enttabuisieren, Angebote zu schaffen, mit Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten, wo man nicht dachte, dass man was Gemeinsames hat. Also das halte ich ja für notwendig, dass man die Gesellschaft wieder ein bisschen zusammenfügt und nicht weiter auseinanderdriften lässt, was ja passiert ist durch Corona und was wir alles an anderen Krisen hatten. Also dass wir uns treffen an Punkten, wo wir sagen, es geht hier um etwas wirklich auch eine zivile, demokratische Gesellschaft zu retten. Und da können solche eigentlich vergleichsweise kleinen Strukturen wie so ein Frauenzentrum ganz gehörig dazu beitragen, wie sie das schon mal gemacht haben vor 35 Jahren. Ich sage ja immer, da sind nicht alle einverstanden mit meiner Einschätzung, aber ich habe damals das Gefühl gehabt, möglicherweise stehen wir auch vor dem Bürgerkrieg in der DDR. Die Krise war so angespannt und dass das nicht passiert ist. Das hat auch was damit zu tun, wie zivilgesellschaftliche Akteurinnen sich bewegt haben damals. Ja. Und in den Anfangszeiten, Nadja hat zu dem Angebot gesprochen, aber Paula hat zum Beispiel in der Anfangszeit und tut das ja auch weiter, auch Angebote ersetzt, die weggefallen sind. Hier gab es ein berühmtes Kreiskulturhaus in Pankow vor 35 Jahren noch, ja, wo viele Intellektuelle Gedichte gelesen haben und was und Musikprogramme und so. Das war nicht mehr. Das haben wir dann auch übernommen. Also wir waren dann auch so für die Einwohnerinnen und Einwohner hier auch ein Kulturzentrum. Und wir haben ja auch immer Veranstaltungen gemacht und gesagt, Männer können hier reinkommen zu Vernissagen und so weiter und so fort. Ja. Also dass Gesellschaft sich wieder zusammenschließt und dass Menschen sich begegnen können, ich glaube, das wird die größte Herausforderung sein, um diese Feindlichkeit, dieses Gift, was in der Atmosphäre ist, abzubauen. Und dass wir wirklich auch gegen Einsamkeit, die ja wahnsinnig zunimmt, auch in so einem Bezirk wie Pankow, der einerseits ja sehr jung und frisch daherkommt, junge Familien, aber wir haben ja auch viele, viele allein lebende ältere Menschen, Frauen wie Männer übrigens, ja, die total isoliert sind, wo sich Krankheiten entwickeln. Und das ist ja ein Problem, was praktisch auch europaweit existiert. Also wir müssen sozusagen auch so eine Anti-Einsamkeitsoffensive, nicht nur Paula Panke, sondern insgesamt in solchen Bezirken wie Pankow starten. Und wir haben hier die Stille Straße, mit denen ja Paula Panke auch sehr ganz, ganz eng kooperiert hat, das unterstützt hat, die ja ihr Gebäude mal besetzt hatten vor 10 Jahren und die keine Finanzierung haben bis heute, die Stille Straße. Also so etwas braucht es, den Zusammenschluss von solchen Trägern der Zivilgesellschaft, und dass wir gegen Stimmungen angehen, das hat sowieso alles keinen Zweck, die Zeit entwickelt sich zurück, wir landen wieder im Mittelalter. Da muss man angehen, und dann muss man auch damit angehen, dass man historisch mal zurückschaut und sagt, guck mal, das sind Werte, die wir erkämpft haben, das sind Dinge, die wir geschaffen haben. Ich habe damals nie gedacht, als Paula Panke sich gegründet hat, dass es uns nach 35 Jahren noch geben wird. Ich dachte, die geben uns ein bisschen Geld, dass wir hier diesen schwierigen Übergang von Ost nach West schaffen, und in 5 Jahren ist Schluss, ja. Und es sind 35 Jahre um und wir sind immer noch da und wir sind immer noch notwendig. Aber das ist doch ein Wahnsinnserfolg. Und das sollten wir uns auch immer wieder sagen, dass man überhaupt dann auch die Power entwickeln kann und sagen, es hat sich alles gelohnt, ja, und weitermachen. Und es ist möglich. Und wir haben ja nun wechselnde Regierungen gehabt in diesen 35 Jahren. Und man darf sich halt nicht unterkriegen lassen oder irgendwie jetzt, oh Gott, was wird nur werden? Und überall hört man alles ganz schrecklich. Nee, einfach wissen, was man will, und weitermachen und gut hinschauen, welche Bedarfe Menschen haben, die hier leben in dieser Stadt. Ja. Und wie gesagt, das ist Einsamkeitsgeschichten, das sind viele Dinge, keine ausreichenden Möglichkeiten, kostengünstig Bildung und Kultur zu erfahren für viele Menschen, die sind da völlig ausgeschlossen. Also gibt es breite Betätigungsfelder, und unter diesem Kürzungsedikt, was wir jetzt auch haben, umso notwendiger. Und natürlich der Kampf mit den politischen Akteurinnen ja immer, dass man die drückt, dass man die schiebt, dass sie in der Realität ankommen, das ist ganz wichtig. Also wir sind ja auch Realitätsvermittlerinnen als Paula Panke.
Ganz viele wichtige Funktionen sind auf jeden Fall hier schon herausgekommen. Und um jetzt vielleicht auch noch einmal den positiven, empowernden Geist, den Astrid gerade beschrieben hat, nochmal zu unterstreichen. Was sind denn Visionen, was sind Ziele, was sind denn so die aktuellen Kämpfe, unter Anführungszeichen, die ausgefochten werden von Paula Panke?
An erster Stelle nach wie vor die Antigewaltarbeit, weil ich glaube, dass da steckt ganz viel drin, also dass die patriarchalen Strukturen letztendlich dazu führen, dass es vielen Menschen, die marginalisiert sind, einfach nicht gut geht. Und im zweiten Blick müssen wir jetzt einfach Menschen schützen, die halt queer sind, also die sich in diesen Wörtern wie inter, non-binär, trans, agenda wiederfinden, weil das sind jetzt im Verhältnis zur Restbevölkerung nicht so viele, aber sie werden halt regelmäßig in ihren Rechten beschnitten. Und dafür setzen wir uns halt auch ein, dass sie gehört werden, dass sie einen Schutzraum haben, genauso wie Menschen mit Behinderungen, dass sie hierher kommen können, dass sie einen sicheren Ort haben, wo sie sich versammeln können, wo sie Beratung finden, wo sie Anschluss finden. Das finde ich wichtig und dass wir halt auch ihre Themen immer wieder in das breitere Umfeld tragen. Deswegen haben wir auch die Kontakte, also zu lokalen PolitikerInnen. Wir haben meistens zu den gleichstellungspolitischen Sprecherinnen den Kontakt in den Parteien. Die kommen auch regelmäßig zu uns und auch auf bezirklicher, also auf bundesweiter Ebene, auf Berlin-Ebene so. Und zwar gibt es da ein Netzwerk, das heißt BFN, Berliner Frauennetzwerk, wo wir mit den anderen Organisationen in der Stadt vernetzt sind, um halt unsere politischen Forderungen gegenüber dem Senat, der Berliner Regierung durchzusetzen. Und das sind natürlich viele Felder, auf denen wir unterwegs sind. Also ganz lokal, auf Bezirksebene und auch auf Landesebene. Und das ist aber wichtig. Und manchmal, das ist genau die Schwierigkeit, diese vielen Bälle in der Hand zu halten, weil ihr könnt euch ja vorstellen, so ein kleiner Verein, auch wenn wir nur 10 Leute sind, es gibt halt ständig ja irgendwelche verwalterischen Sachen zu tun. Also ist das Geld da? Müssen wir irgendwelche Anträge stellen? Muss irgendwas berichtet werden? Keine Ahnung, die Computer sind kaputt. Wir müssen uns an Datenschutzregeln halten. Wir müssen gucken, dass wir, wenn Menschen krank sind, dass wir die ersetzen, dass die Angebote stehen. Also da ist viel klein täglich. Und das versuchen wir aufrechtzuerhalten, einfach um für die Menschen, für die wir eigentlich uns gegründet haben, da zu sein und dieses große Ziel des Vereins, also die Gleichstellung in der Gesellschaft, voranzutreiben. Weil das steht im Prinzip über allen, also als Ziel, uns abzuschaffen. So, wenn ich das richtig interpretiere. Astrid, siehst du das auch so?
Ja, aber das ist ein sehr, sehr langfristiges Ziel. Also da bin ich an der Stelle mal nicht so optimistisch, wie ich sonst immer scheine. Also das glaube ich... Wir hatten ja mal das Jahresthema das Ende des Patriarchats und wie wir es beschleunigen können. Das war sehr, sehr kämpferisch und unter den gegenwärtigen Bedingungen gehe ich mal davon aus, dass das noch ein paar Jahrzehnte braucht. Das schafft sich ja nicht von alleine ab. Ja? Dazu brauchen wir übrigens auch ganz viele feministische Männer, denn wir sagen immer, das Leben ohne Patriarchat bringt auch sehr viele Vorteile für Männer und vor allem senkt es auch die Sterblichkeitsquote bei Männern. Das ist jetzt ein bisschen spitz formuliert, aber sozusagen, man muss es langfristig anlegen. Ich glaube, der Bedarf, dass es so etwas gibt, der wird noch Jahrzehnte da sein und es ist auch gut so. Und wenn dann nicht mehr, dann wird es verändert sich ja auch immer, ja. Also das ist ja das Tolle an so einem Projekt wie Paula Panke. Ich muss nicht, weil ich hier gearbeitet habe und das mitgestalten konnte, sondern warum auch immer, das ist vielleicht in die Geburt eingraviert worden, dass Paula Panke immer so zeitgemäß war, immer aktuell war und oft schon der Zeit voraus. Wir haben hier schon Themen zum Wohnungsmarkt gemacht. Da war hier noch Ruhe in Berlin, da zogen die Leute noch wie verrückt um. Da haben wir ein Jahresthema gemacht, Dach überm Kopf, ja, das Recht auf Wohnen. Das wurde dann erst später zum, und ist es ja bis heute in Berlin. Ja. Also wir waren oft schon so mit unserem Cassandra-Blick der Zeit voraus. Und das hat natürlich einen großen Wert und haben uns immer verändert. Ja. Also ihr jetzt oder wir oder überhaupt. Also das finde ich großartig. Manche schaffen das eben nicht. Da rauscht die Zeit vorbei und dann macht man sich natürlich überflüssig irgendwann. Das, glaube ich, kann hier nicht passieren.
Jetzt würde ich euch gerne noch abschließend fragen nach eurer ganz persönlichen Motivation. Nadja, was ist es denn, was dich hier motiviert, jeden Tag dabei zu sein, deine persönliche Energie reinzustecken? Und vielleicht gibt es ja auch irgendwie persönliche Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind, die du gerne teilen möchtest an dieser Stelle.
Absolut. Also ich empfinde die Arbeit als sehr vielfältig, sehr motivierend durch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch durch die Menschen, die halt herkommen. Ich habe das Gefühl, ich kann was gestalten in der Gesellschaft. Also ich kann ein Programm gestalten. Ich habe zwar Fördergelder, aber wir können auch relativ frei entscheiden, was wir dann damit tun. Ich kann halt meine persönlichen, aber auch die von anderen Menschen Ideen mit einbringen und das ist in vielen Fällen sehr befruchtend. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche eine Soziologin hier, die ein Buch geschrieben hat, Das Ende des Romantikdiktats, und das hat einen wahnsinnigen Anklang gefunden, weil da geht es einfach darum, wie können wir in der Gesellschaft Beziehungen neu leben, jenseits dieser romantischen Zweierbeziehung, und da waren sehr viele Flinterpersonen, muss ich sagen, da, aber auch cis-männliche Personen, aber weniger, die sehr persönlich auch über ihre Erfahrungen gesprochen haben, die mit uns geteilt haben. Und wir werden das wahrscheinlich als Gruppe weiterführen, weil es da einfach so einen großen Anklang gab. Und das ist, glaube ich, das, was mich motiviert. Also, dass ich merke halt, dass ich was in der Gesellschaft bewegen kann und Menschen miteinander verknüpfen kann oder irgendwie gute Momente schaffen kann. Vielleicht kann ich das so, also was Sinnvolles zu tun, so, ne, das motiviert mich.
Astrid, wie ist es bei dir? Was motiviert dich?
Eigentlich genau das Gleiche wie bei Nadja. Also Selbstwirksamkeit, ja. Und dann ganz subjektiv natürlich eine unglaubliche Liebe nach wie vor zu diesem Bezirk, Pankow. Verbundenheit und dass ich einfach hier, das ist halt mein Kiez, mein alter Kiez, wo ich meine ganze Jugend verbracht habe, meine wilde Jugend verbracht habe. Ja, und Selbstwirksamkeit in dem Sinne, dass man wirklich was einbringen kann, Gesellschaft zu verändern, besser zu machen. Gleichstellung, Gerechtigkeit, Demokratie, die drei Schwerpunkte würde ich nennen.
Schön. Und jetzt vielleicht noch ganz, ganz abschließend, was sind eure ganz persönlichen Wünsche für die Zukunft? Nadja, magst du anfangen? Was wünschst du dir? Was wäre so dein Future Best Case Szenario aus feministischer Perspektive, aus Pankow?
Vielleicht erstmal so ein ganz kleiner Blick, also auf unsere Organisation gerichtet. Und zwar, dass wir halt weniger zu tun haben mit Verwaltung, weil es frisst halt sehr viel von den Ressourcen, die wir haben, damit wir halt überhaupt erhalten bleiben. Und dass ich mehr Zeit habe für das, was ich hier eigentlich machen soll, nämlich Öffentlichkeitsarbeit für Gleichstellung. Und da habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen aus dem Ruder. Und gesamtgesellschaftlich hoffe ich natürlich, dass wir eine zukunftsgewandte Politik, dass wir zukunftsgewandte Politikerinnen bekommen, die halt nicht mit Rezepten von vorgestern versuchen, Probleme zu lösen, die wir in der Zukunft haben. Weil ich glaube, also ich bin ganz sicher, dass das nicht funktioniert. Und ich denke, dass es diese Ideen einfach schon gibt, dass man die einfach aufnimmt. Und das möchte ich gerne auf lokaler Ebene begleiten. Und ich glaube, das funktioniert auch, wenn man uns lässt.
Astrid, was sind deine Wünsche, dein Future Best Case Scenario, dein persönliches?
Ja, ich sehe gerade mit großer Sorge überall auf der Welt auch einen Rückzug von, ich sag mal, fortschrittlichen Frauen aus der Politik. Andere Frauen melden sich ja sehr wohl jetzt gerade zu Wort. Und ich überlege, ich selber habe mich auch zurückgezogen aus politischen Ämtern, ehrlich gesagt. Und ich überlege schon immer, womit hängt das zusammen? Ich glaube, dass viele Frauen, die so ein bisschen wie wir gestrickt sind, sich auch ein bisschen müde gekämpft haben in politischen Strukturen. Aber wenn du mich nach meinen Wünschen fragst, hoffe ich, dass das sich wieder ändert, ja. Wirklich von der Bundesregierung, was ja jetzt auch ein komplettes Spiel unter Jungs ist eigentlich, absehbar, bis rein in Ministerien, in der Landespolitik, dass es einfach selbstverständlich wird. Das ist immer dieses mit der Frauenquote hin und her. Aber wir brauchen Bedingungen dafür, dass Frauen auch Lust haben, Politik zu machen. Darum geht es. Frauen ziehen sich zurück, wenn die Bedingungen so sind, wie sie jetzt sind. Ja? Also dass man mit Feindschaft, mit toxischen Strukturen zu tun hat. Also da hat man natürlich keine Lust. Und noch dazu, wenn man vielleicht Familie und Kinder hat, schon gar nicht, oder Enkelkinder. Also dass die Bedingungen dafür, dass wieder mehr Frauen in die Politik gehen, sich verbessern und dass Frauen das durchhalten und dass sie vor allem, so wie die Jungs ja gut können, über Jahrhunderte, Jahrtausende einstudiert, dann eben auch in Netzwerken zusammenstehen und sich gegenseitig stützen, dass sie das leisten können, in der Politik Verantwortung zu übernehmen. Solidarische Netzwerke von Frauen, die müssen gestärkt werden. Und die sind nicht konfliktfrei, das ist nun mal so. Aber sie sollten solidarisch sein, weil man ja doch viele Gemeinsamkeiten hat. Und ja, das wünsche ich mir für die Zukunft. Mehr Frauenpower in allen Parteien, außer der einen.
Vielen Dank für die spannenden und inspirierenden Einblicke. Das Frauenzentrum Paula Panke zeigt auf jeden Fall auf sehr beeindruckende Art und Weise, was alles möglich ist und vor allen Dingen, wie wichtig auch die Räume, egal ob sie auf einer intellektuellen, geistigen oder physischen Ebene sind, die ihr hier schafft, wie wichtig sie sind. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
So, weiter geht es mit dem nächsten Teil unseres Berichts mitten in Pankow. Nun sind wir bei Mali Berlin verabredet. Mali ist eine gemeinnützige GmbH aus Pankow, die gesellschaftliche und soziale Teilhabe ermöglichen will. Mali möchte Menschen dabei begleiten, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Es geht auch um lebendige Vielfalt und Inklusion. Ich spreche nun mit Martha Kaufmann. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Mali Berlin. Natürlich über die Vision hinter Mali, ihre Erfahrungen als Unternehmerin und Mutter und auch darüber, welche Rolle Care-Arbeit in unserer Gesellschaft spielt. Ein Thema, das uns ja alle betrifft und doch oft im Verborgenen bleibt. Hallo Martha.
Hallo, schön, dass ihr hier seid.
Vielen Dank. Worum geht es denn bei Mali Berlin hier in Pankow?
Ja, Mali steht erstmal für Miteinander, aufgeschlossen, lebendig, inklusiv. Und wir sind ein Kinder- und Jugendhilfeträger hier in Pankow und ein zertifizierter Bildungsträger nach AZAV. Und wir beschäftigen uns eigentlich mit dem Konstrukt Familie und beginnen von null Jahren an und gehen bis ins hohe Alter und versuchen die Menschen, die zu uns kommen, eigentlich dazu zu befähigen, für sich selbst und ihre Bedürfnisse einzustehen.
Ihr sagt ja selbst, ja, habe ich auf eurer Website gelesen, ihr wollt Veränderung aktiv herbeiführen. Was wollt ihr denn erreichen? Was ist euer Ziel?
Veränderung aktiv herbeiführen ist unser Ziel auf verschiedenen Ebenen. Ich würde sagen, auf jeden Fall auf der individuellen Ebene, dass Menschen in der Lage sind, für sich selbst Veränderung herbeizuführen, also für sich selbst Herausforderungen zu sehen und Lösungen zu erkennen und die auch umsetzen zu können. Aber uns ist es auch wichtig, dass politisch Dinge verändert werden. Und hierfür leisten wir eine ganz, ganz große Netzwerk- und Gremienarbeit und versuchen einfach Dinge anzuregen, wo wir feststellen, dass die vielleicht einfach nicht gut laufen oder wo Anpassungen notwendig sind, um Familie zu unterstützen.
An wen richten sich denn eure Angebote hier vor Ort?
Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben eine große Zielgruppe von Menschen. Wie gesagt, also Familie ist sozusagen das große Oberthema. Und wir haben ganz kleine Babys bei uns, die in der Krabbelgruppe kommen mit ihren Mamis. Wir haben aber auch Menschen, die Fragen haben zum Thema Beruf, berufliche Orientierung. Wir haben Senioren, die sich austauschen wollen. Genau, also es ist sehr unterschiedlich. Und wir haben auch eine sehr, sehr große sprachliche Vielfalt hier in Pankow und haben, ich glaube, jetzt mittlerweile 14 unterschiedliche Nationalitäten hier bei uns und versuchen auch hier Begegnungsstätte zu sein.
Wie ist es denn ursprünglich mal zu der Idee gekommen, hier Mali Berlin zu gründen?
Also ganz ursprünglich, also meine Wenigkeit kommt aus der Kinder- und Jugendarbeit in Neukölln. Ich habe da ich glaube 8 Jahre gearbeitet und auch ein Familienzentrum aufgebaut und eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung geleitet und bin dann selber Mama geworden. Und bin dann in der Elternzeit, hatte ich einfach zu viel Zeit. Nein, ich hatte nicht zu viel Zeit, aber ich hatte den Wunsch, auch was zu bewegen, was mich selber bewegt. Und wenn man Mama wird, dann hat man plötzlich ganz viele andere Themen, mit denen man sich beschäftigt. Und genau, dann war die Frage, wie kann man das am besten anstellen? Und aus dieser Motivation heraus ist eigentlich Mali entstanden.
Nun ist Pankow ja ein sehr kinderreicher Bezirk. Viele Familien leben hier. Wie ist es denn angekommen? Wie ist es denn angelaufen in den ersten Jahren?
Also er ist nicht nur ein kinderreicher Bezirk, er ist der kinderreichste Bezirk. Und das hat sich absolut wiedergespiegelt in dem, was wir hier angeboten haben. Also wir haben angefangen tatsächlich mit den offenen Angeboten. Dann kam Corona. Wir mussten die offenen Angebote sofort wieder einstampfen, nach, ich glaube, ungefähr 6 Monaten. Und dann haben wir unseren Bildungsträger aufgebaut, was gut war. Wir hatten dafür dann die Zeit. Aber dann ging es natürlich wieder weiter und die offenen Angebote konnten wieder losgehen und wir haben eigentlich festgestellt, dass es völlig egal, was wir tun, also ob es jetzt die Krabbelgruppe ist, ob es das Familiencafé ist, das Seniorencafé, ob es die mehrsprachigen Lesungen sind, es wird ja alles mit Kusshand angenommen tatsächlich. Also man merkt, dass hier ein ganz großer Bedarf ist und vor allen Dingen hier, wo wir platziert sind, das ist ja Pankow Zentrum, ist auch nochmal ein spezieller Bereich, weil auch hier nochmal mehr Familien als in anderen Bezirksregionen vorhanden sind. Ja, und da merkt man einfach, dass was wir tun, ankommt und wir haben ganz, ganz viel auch partizipativ tatsächlich entwickelt. Also viele Dinge sind entstanden, weil sie gebraucht wurden. Das war gar nicht unsere Idee, zum Beispiel die mehrsprachigen Lesecafés. Also wir haben wirklich jeden Monat eine andere Sprache und eine andere Begegnung hier vor Ort und das war nicht unsere Idee, das war die Idee von den Menschen, die hierher kommen.
Diese Angebote, die ihr unterbreitet, wie geht ihr denn davor, wenn ihr so eine Gruppe gründet? Du hast ja schon gesagt, okay, das kommt zum Beispiel, wenn Leute uns fragen, was wir machen sollen. Wie stelle ich mir das vor, wenn ihr damit startet? Also wie geht ihr inhaltlich vor?
Also wir erhalten eine Idee. Also zum Beispiel kommt eine spanischsprachige Mama, die zieht ihr Kind mit ihrem Papa, mit ihrem Partner bilingual und sagt, ey, eigentlich wäre es total schön, wenn mein Kind mehr mit spanischsprachigen Eltern unterwegs wäre. Und ich würde mich auch gerne mehr austauschen. Und das hören wir und sagen dann, ja, coole Idee, lass uns mal gucken, ob es noch mehr Bedarf gibt. Und das nehmen wir dann mit. Wir haben, wie gesagt, einen offenen Bereich, wo sehr viele Menschen kommen, also da kommen in der Regel so zwischen 50 und 100 Menschen hier in der Woche zu uns und dann gehen wir in den Austausch und gucken, ob es ein Thema ist. Und wenn wir feststellen, ja, eigentlich schon, gehen wir in die Werbung und bieten es an. Da haben wir meistens so einen Vorlauf von 1-2 Monaten. Manchmal ist es auch sehr spontan. Letztens haben wir eine Mini-Disco hier gemacht mit einer ehrenamtlichen Unterstützung. Das war dann irgendwie 2 Wochen vorher der Vorlauf und war auch sofort ausgeboomt. Genau, aber in der Regel lassen wir uns ein bisschen Zeit, also versuchen schon so 1-2 Monate dann auch in den Vorlauf zu gehen. Und dann schauen wir immer, wie läuft es beim ersten Mal an. Und dann merken wir eigentlich schon eine Tendenz. Also ist es etwas, was gebraucht wird, was auch wahrgenommen wird, als was Positives und genau, bauen es dann entweder aus oder lassen es so und wiederholen es dann.
Ihr macht ja auch Coachings speziell für berufstätige Eltern, die halt versuchen, auch Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Was passiert in diesen Coachings?
Über das, worüber wir bisher gesprochen haben, das ist eher so dieser Kinder-Jugendhilfe-Bereich, Familienförderung. Und dann ist ja unser zweites großes Standbein der Bildungsträger nach AZAV. Und da haben wir 3 verschiedene Dinge, die wir tun. Das ist einmal ein Gründungscoaching, dann ein klassisches Jobcoaching und eine ganzheitliche Betreuung. Und genau, wie du schon richtig gesagt hast, also Eltern in Arbeit oder auch Eltern auf der Suche nach Arbeit oder auch Eltern auf der Suche nach beruflicher Neuorientierung. Und da vor allen Dingen Mütter und vor allen Dingen alleinerziehende Menschen, auch meistens Frauen, die sind unsere Zielgruppe. Und unser Ziel ist es eigentlich, dort miteinander zu schauen, wie kann Familie und Beruf so vereinbart werden, dass man nicht das Gefühl hat, dass Dinge zu kurz kommen. Mhm. Denn also das kenne ich auch von mir selber und das ist auch etwas, was mir eigentlich tagtäglich von den Menschen, die zu uns kommen, gespiegelt wird, dass man, wenn man in dieser Gesellschaft eine Sache, das Gefühl hat, eine Sache gut zu machen, dann hat man immer das Gefühl, dass man die anderen Dinge dann vernachlässigt. Also man ist happy im Job, weil man sich da gut einfinden kann mit der Teilzeit oder zeitlichen Gestaltung. Dann hat man aber das Gefühl, man lässt sein Kind irgendwie im Stich oder man hat keine Zeit für den Mann, man kann den Haushalt nicht machen. Und genauso andersrum. Wenn du genug Zeit für dein Kind hast, dann hast du das Gefühl, du kannst auf Arbeit nichts leisten. Und das sind eben ganz, ganz große Schwierigkeiten und Herausforderungen, vor der vor allen Dingen Frauen ganz häufig stehen, wo man einfach gucken muss, okay, und wie schaffe ich es, diese Dinge unter einen Hut zu bringen und mich dabei nicht zu verlieren.
Und was sind eure Ansätze dabei? Also was ratet ihr beispielsweise? Was kommt bestenfalls bei so einem Coaching raus?
Also im besten Fall ist die Frau, in der Regel die Frau, die zu uns kommt, gestärkt und ist in der Lage, erstmal ihre Bedürfnisse zu formulieren. Also was genau braucht sie für ihr zukünftiges Arbeitsleben und wie kann sie mit ihrem aktuellen oder ihrem zukünftigen Arbeitgeber da auch gut ins Gespräch gehen und auch schon Vorschläge unterbreiten. Also es ist ich bin auch zum Beispiel Vorsitzende im Unternehmensnetzwerk Pankow hier und habe halt auch mit der Wirtschaft sehr viel zu tun und weiß zum Beispiel, dass Unternehmende ganz häufig keine Lust haben, sich Gedanken zu machen, wie man eben auch Arbeitsplätze vielleicht alternativer gestalten könnte, flexibler. Da versuchen wir einfach schon ein bisschen vorwegzugreifen und Frauen stark zu machen und zu sagen, ey, also erstmal, das, was du alles jetzt in den letzten Jahren auch im Rahmen deiner Elternzeit und auch davor im Mutterschutz und in deiner bisherigen Karriere geschafft hast, ist großartig. Und alles, was du jetzt an Erfahrungen gesammelt hast, macht dich stärker und macht dich größer. Und es ist nicht, dass du auf Arbeit gehen musst und sagen musst, oh Mann, jetzt kann ich nur noch 20 Stunden arbeiten, sondern ey, Arbeitgeber, ich bin immer noch 20 Stunden für dich da und würde gerne mit dir zusammenschauen, wie ich meinen Arbeitsplatz gut gestalten kann, dass ich eine Bereicherung für dieses Unternehmen sein kann.
Was kriegst du da für ein Feedback von den Unternehmen, also die dann mit diesen Frauen beispielsweise arbeiten? Kriegt ihr da auch irgendwelche Rückmeldungen?
Ja, also wir bekommen Rückmeldungen. Es ist auch da eine Frage der Sensibilisierung, weil auch viele Unternehmen einfach überfordert sind mit dieser Frage. Man muss natürlich verstehen, dass im ganz normalen Arbeitsbetrieb einfach der Laden laufen muss. Und da gibt es wenig Raum für so ganz spezielle Dinge. Wobei man auch sagen muss, dass gerade im Pankow jetzt alleinerziehend nicht unbedingt ein spezielles Thema ist. Aber trotzdem ist es ein Thema, was nicht einfach so abgearbeitet werden kann oder wo einfach so eine Lösung für gefunden werden muss, sondern jede Person, die alleinerziehend ist oder auch in einer Konstrukt Familie, braucht halt eine individuelle Lösung für den Arbeitsplatz. Und sich darüber Gedanken zu machen, ist sehr schwierig und für den Unternehmer in seinem Arbeitsalltag. Und stellen wir auf jeden Fall fest, dass es zu wenig Möglichkeiten gibt, die schon bekannt sind bei den Arbeitgebenden und dass man da eigentlich auch nochmal ran muss. Also dass man da wirklich nochmal sagen muss, okay, es gibt die und die Möglichkeiten, es gibt ja auch wahnsinnig viele Fördermöglichkeiten, also gerade in Richtung Weiterbildungen für den Arbeitgebenden, wo der Arbeitgebende nicht nur die Weiterbildung bezahlt bekommt, sondern auch noch den Personalausfall. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten und da merken wir einfach, okay, dieses Wissen besteht gar nicht. Und wenn dann aber eine gestärkte und sehr, sehr gut vorbereitete Person in so ein Gespräch geht, dann erleben wir zumindest die Rückmeldung, dass da eher mit Dankbarkeit drauf geguckt wird.
Das ist ja auch das Thema gerechte Verteilung von Care-Arbeit. Wo steht denn diese gerechte Verteilung heute, erstmal ganz allgemein gesagt, in unserer Gesellschaft für dich?
Also die gerechte Verteilung steht nirgendwo, weil es die nicht gibt, das ist meine Meinung. Es ist also alleine, wenn man sich überlegt, wie es immer noch einen wahnsinnigen Gap gibt zwischen den Bezahlungen und dann aber auch im individuellen Kontext, glaube ich, gibt es natürlich Ansätze, wo es Gleichberechtigung gibt im Rahmen der Care-Arbeit, aber es ist viel zu wenig. Es wird noch viel zu wenig thematisiert. Es wird viel zu schnell abgetan, wenn es da in irgendeiner Form Herausforderungen gibt, die angesprochen werden. Und ich denke, dass wir da noch ganz, ganz viel zu tun haben, bis wir irgendwann sagen können, okay, es gibt wirklich Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in unserer Gesellschaft.
Welche Maßnahmen politisch, gesellschaftlich oder auch auf individueller Ebene wären denn deiner Meinung nach notwendig, um die Care-Arbeit hier in Pankow gerechter zu gestalten?
Also es ist sehr umfangreich, würde ich sagen, was alles getan werden kann, um Gendergerechtigkeit zu gestalten. Ich denke, auf politischer Ebene ist es in Pankow zum Beispiel so, dass es keine flexible Kinderbetreuung gibt, also zumindest nicht bezüglich angedockt. Es gibt einige Möglichkeiten, aber es gibt keine regelmäßige Finanzierung für flexible Kinderbetreuung im Bezirk. Und das ist etwas, was absolut fehlt, weil es natürlich ganz viel Freiraum bieten würde für Alleinerziehende, aber auch Frauen insgesamt oder auch Männer, wenn sie jetzt den Bedarf haben. Das ist etwas, da sind wir auch dran. Es gibt gerade ein Entwicklungsprojekt, was wir zusammen umsetzen mit Plan B, GmbH hier in Pankow, was eventuell dazu führen kann, dass wir Modelle ausprobieren können. Es ist trotz allem aber immer noch zu wenig. Also auch da wird es unser Ziel sein und das haben wir uns auch schon fest vorgenommen, falls es ein Modellprojekt dazu gibt, dass wir das versuchen, politisch anzudocken, weil es eigentlich da auch einfach hingehört. Also genau da muss es platziert werden. Und ansonsten ist es so, dass wir einfach mehr darüber reden müssen. Also es muss darüber geredet werden, dass es eben mehr Gerechtigkeit geben muss diesbezüglich. Auch in dem Konstrukt von Partnerschaften muss einfach offener darüber gesprochen werden. Was sind eigentlich die Bedürfnisse? Und das ist etwas, was wir halt auch häufig in unseren Beratungen, wir haben ja auch Elternberatung, die wir durchführen, erleben, dass also diese Bedürfnisse sind alle da, darüber zu reden und da auch irgendwie eine gerechtere Haltung zu entwickeln innerhalb von Familie. Aber die Herausforderung, wirklich offen darüber zu sprechen, die ist groß. Und darüber muss man sprechen und dafür muss man sich stark machen und dafür muss man vor allen Dingen auch irgendwie ein Gefühl entwickeln. Also wie kann ich das sagen? Wie kann ich meine Bedürfnisse äußern, ohne jetzt den anderen irgendwie anzuklagen? Weil darum geht's nicht. Ne? Also jetzt, wie gesagt, ich rede immer von Frauen, weil wir halt Frauen vor allen Dingen erleben. Aber eine Frau will per se jetzt nicht ihren Mann irgendwie anmeckern oder auch eine Frau ihre Partnerin oder wen auch immer, dass die Person zu wenig leistet, sondern es geht eigentlich darum, eine Ausgeglichenheit zu schaffen und dass man sich selber nicht schlecht fühlt. Und wenn man sich schlecht fühlt, muss man drüber reden. Was nicht gleichzeitig heißt, dass der andere was falsch macht, sondern dass man halt insgesamt eine Lösung finden muss.
Gesellschaftliche Ebene, auch dort geht es um das Thema Care-Arbeit. Wir waren schon jetzt beim Persönlichen in der Familie. Wenn man da mal ein bisschen drüber rausguckt, über den Tellerrand, was sind dort eure Ansätze?
Also auch da geht es um Aufklärung, dass man miteinander schaut, wo müssen eigentlich Dinge noch aufgelöst werden, wo müssen auch geschlechterspezifische Rollen mehr aufgelöst werden, wo muss man mehr drüber sprechen, was sollte normal sein, ne? Also was ist irgendwie, also normal gibt es eigentlich nicht so richtig, aber also keine Ausgrenzung stattfinden lassen ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt, und unsere Arbeit diesbezüglich liegt vor allen Dingen in dem Schaffen von Begegnungen. Also das ist auch etwas, wo ich ganz, ganz fest davon überzeugt bin, dass Begegnung etwas ist, was dazu führt, dass man Verständnis füreinander entwickelt. Und das ist genau dasselbe mit dem Thema Vielfalt. Also wenn du Begegnung hast, dann kannst du auch, dann begegnest du Vielfalt. Und Vielfalt als Bereicherung wahrzunehmen, geht meistens nur, wenn man es auch erlebt. Und das ist zum Beispiel etwas, wovon ich sehr überzeugt bin, dass Vielfalt Bereicherung bedeutet und bedeuten kann. Es ist, glaube ich, immer eine Frage der Wahrnehmung. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir in unserem Arbeitsalltag tun und was uns sehr wichtig ist, dass wir solche Räume schaffen, sich gegenseitig zu begegnen. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist dieser Punkt, dass Netzwerke gestärkt werden müssen. Also dass Netzwerke von Menschen, die Bedürfnisse haben, darüber zu reden, die sich stärken müssen, die irgendwie das Gefühl haben, sie sind alleine nicht stark genug, dass man auch dafür Raum geben muss und dass man diese Netzwerke begleitet und ausbaut.
Du bist ja nicht nur hier bei Mali Berlin, die Gründerin und Geschäftsführerin, nein, du bist ja auch beim Unternehmensnetzwerk in Pankow dabei und ich habe gesehen auch bei den Unternehmerinnen Plus, auch ein eingetragener Verein. Wenn wir jetzt darüber reden, ja, Familien-Care-Arbeit, wie, und du hast ja schon erzählt, ihr sprecht auch mit Unternehmen, wie nimmst du das wahr in deinem Netzwerk in den vergangenen Jahren, vor der Pandemie gegründet, Mali Berlin? Hat sich da etwas entwickelt? Gibt es dort Fortschritte?
Also bei den Unternehmerinnen Plus, da stößt man natürlich total auf offene Ohren für dieses Thema, weil da ganz, ganz viele starke Unternehmerinnen sind, die das im Blick haben. Also die schon auch gucken und für sich selber auch Wege finden mussten und das transportieren können, sowohl an ihre Mitarbeitenden, aber auch einfach innerhalb dieses Unternehmensnetzwerks, also diese Unternehmerinnen Plus. Das ist eine ganz großartige Vereinigung von starken Frauen hier in Pankow und da bewegt sich viel. Und in der Unternehmerlandschaft insgesamt muss man natürlich sagen, also Corona hat gebracht, dass Homeoffice also einfach ein gesellschaftsfähiges Thema ist, dass man darüber spricht und dass man auch versucht, sich da irgendwie reinzufinden in dieses Thema. Es ist sehr unterschiedlich, in welcher Branche man arbeitet. In manchen Branchen ist es möglich, in manchen Branchen ist es eben nicht möglich. Was macht man in der Pflege, ne? Also wie willst du da Homeoffice irgendwie schaffen? Und wie willst du flexible Arbeitszeitmodelle irgendwie schaffen? Da ist dann wieder die Frage, da kommen wir wieder, es ist wie so ein Kreis, da kommt man dann wieder zum Thema flexible Kinderbetreuung. Ne? Also das sind Punkte, ich glaube, also du hast gefragt, wie hatte sich das jetzt umgesetzt und wie wurde das jetzt auch wahrgenommen in der Pankower Wirtschaft? Ich glaube, es wurde wahrgenommen, es sind viele Dinge passiert, aber es gibt immer noch unzureichende Möglichkeiten, um tatsächlich sein Arbeits- und sein Wirtschaftszweig, sein Unternehmen so gut aufzustellen und trotzdem den Mitarbeitenden volle Flexibilität für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.
Was wünschst du dir für die Zukunft von Mali? Was habt ihr in diesem Jahr vor? Wo geht's hin?
Also ich habe ja schon gesagt, wir haben zwei sehr, sehr tolle Entwicklungsprojekte, wo es einmal in Pankow um das Thema flexible Kinderbetreuung geht und dann auch in Lichtenberg um das Thema flexible Arbeitszeitmodelle. Ich erhoffe mir aus diesen Projekten auf jeden Fall zwei Modelle zu entwickeln, die langfristig tragfähig sind. Für Mali selber wünsche ich mir mehr SpenderInnen. Wir leben, also gerade unsere Kinder- und Jugendarbeit und unser Bereich der Familienförderung wird nicht aus öffentlicher Hand gefördert. Also wir sind nicht irgendwie im bezirklichen Haushalt drin und leben von Spenden. Von daher wünsche ich mir das sehr, beziehungsweise auch gerne eine bezirkliche Finanzierung. Aber ich weiß, dass das schwierig ist, weil wir keine barrierefreien Räume haben. Und ansonsten wünsche ich mir, dass wir die Demokratie und den demokratischen Gedanken in unserer Gesellschaft unbedingt beibehalten. Also das ist für mich ein total wichtiges Thema und wir reden darüber natürlich sehr viel aufgrund der politischen Lage und das ist so ein bisschen in diesem Jahr natürlich, wir alle denken darüber nach, wir alle haben irgendwie dazu auch Bauchschmerzen oder viele von uns und das wünsche ich mir sehr, dass wir einfach in einem guten und wertschätzenden Miteinander bleiben und ansonsten Stabilität.
Du bist ja selbst Mutter, Unternehmerin, vielfach engagiert. Wie gelingt es dir denn, diese beiden Rollen zu vereinen? Also was gibt dir denn im Alltag Kraft?
Mir gibt im Alltag meine Familie Kraft. Ich habe einen großartigen Partner, der sehr, ich sag mal, wir sind sehr gut aufgeteilt, was die Care-Arbeit angeht, und er unterstützt mich extrem. Und ich habe eine Familie, die mich auch sehr unterstützt, und ich weiß, was ich für Ressourcen habe und welche ich wann auch in Anspruch nehmen muss, wenn ich entweder für mich selber, für meine Kinder oder für meine Arbeit im Speziellen auch mal intensiver sorgen muss. Ein Punkt übrigens, den wir eigentlich immer mit den Eltern, die zu uns kommen, in die Beratung besprechen. Was für Ressourcen gibt es oder was für Ressourcen können noch aufgetan werden? Weil sich darüber bewusst zu sein, macht einen sehr sicher im Alltag. Und dadurch gelingt es mir schon, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, okay, jetzt brauche ich dafür mehr Zeit. Hier brauche ich jetzt die und die Unterstützung. Oder hier muss eben das und das getan werden, damit die Balance irgendwie trotzdem gehalten werden kann für mich. Und Balance ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube, man muss halt zwischen all diesen Dingen, man ist ja, also ich bin eine Mutter, ich bin eine Geschäftsführerin, ich bin eine Netzwerkerin, ich bin eine Schwester, ich bin eine Tochter, ich bin eine Partnerin. Und man ist ja noch so viel mehr irgendwie. Und aber ich bin auch ich und ich muss auch bei mir sein. Und ich glaube, diesen Switch zu schaffen, immer wieder bei sich selber anzukommen, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig.
Martha, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke ebenso, dass ihr da wart.
Nun bleibt uns nichts weiter zu sagen als vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die Kontaktdaten der beiden Institutionen, die liefern wir dir natürlich auch noch. Das ist Mali, M-A-L-I, Berlin, alles zusammengeschrieben, .de. Da kommst du direkt zu Mali, und unter paula-panke.de. Das ist die Domain, die dich zu Paula Panke führt. Das war unsere erste Folge unserer Podcast-Reportage mitten in Pankow. Ich freue mich jetzt schon auf die zweite. Bis ganz bald.
Großstadtradio, Berlin Independent.